SRF 3.
Trotz Warnungen des Militärs in Kairo demonstrieren wieder Zehntausende Anhänger des gestürzten Präsidenten. Keine Chance mehr zu bleiben. Australiens Premier schiebt ab sofort alle Bootsflüchtlinge ab. Die Koexistenz von Schafen und Wölfen ist möglich, sagt ein Thurgauer Schafhirte im Wallis. Jetzt ist er seinen Job los. Das Wetter bleibt gewitterhaft. Auch morgen scheint die Sonne nur teilweise. Lokal gibt's Gewitter, aber es bleibt warm mit rund 28 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Die Nachrichten des Tages, die hat Patrick Seiler.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich Zehntausende Anhänger der Muslimbruderschaft zu einer Demonstration versammelt. Der Protest vor einer Moschee im Nasser-Quartier richtet sich gegen den Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi. Die Gegner Mursis planten Kundgebungen auf dem Tahrir-Platz und in der Nähe des Nasser-Quartiers. Die Polizei steht nach eigenen Angaben mit einem großen Kontingent bereit. Zusätzlich fliegen Kampfjets sowie Armeehelikopter über die Stadt. Australien wird ab sofort alle Bootsflüchtlinge nach Papua-Neuguinea abschieben. Die Regierungschefs beider Länder, Kevin Rudd und Peter O'Neill, haben dazu ein Abkommen geschlossen. Auf Papua-Neuguinea wird dazu ein Zentrum mit 3000 Plätzen eingerichtet. Das Land erhält im Gegenzug Finanzhilfe für sein Gesundheitswesen und seine Hochschulen. In den letzten Monaten sind immer mehr Menschen an Australiens Küste angekommen. Sie stammen aus Iran, Irak, Sri Lanka und Afghanistan. China will seinen Banken mehr Spielraum geben. Bisher schrieb die Regierung den meist staatlichen Banken Mindestzinssätze für Kredite vor. Diese Kontrolle werde ab Samstag aufgehoben, gab die Zentralbank bekannt. Nun können die Banken die Zinssätze mit ihren Kunden frei aushandeln. Experten erwarten, dass private Investoren so günstigere Kredite bekommen. Am Gurtenfestival in Bern haben die Organisatoren die Probleme mit dem System zum bargeldlosen Bezahlen, dem Cashless-System, zum größten Teil beheben können. An fast allen Ständen auf dem Festivalgelände konnten Konsumationen mit einem elektronischen Chip bezahlt werden, sagt Mischa Günther vom Gurtenfestival.
Jetzt können wir sagen, damit kann man bezahlen. Die Leute können mit ihrem aufgeladenen Geld auf dem Bändel sich überall auf dem Gelände jetzt verköstigen. Es sind jetzt noch kleinere Probleme, dass mal eine Kasse ausfällt, aber das sind Bagatellen und ich glaube, man kann wirklich sagen, es funktioniert jetzt.
Das Cashless-System hatte zu Beginn des Gurtenfestivals nicht richtig funktioniert. Deshalb ließen die Organisatoren für die Bezahlung von Essen und Getränken auch Bargeld zu. An der Tour de France hat der Portugiese Rui Costa die 19. Etappe gewonnen. Er traf solo am Ziel in Le Grand Bornand ein. Die Gesamtersten sind noch nicht im Ziel. Fußball. In Nyon sind die Partien der dritten und vorletzten Qualifikationsrunden in der Champions League ausgelost worden. GC trifft auf Lyon aus Frankreich und der FC Basel spielt gegen den Sieger aus der Begegnung Etto-Djöri aus Ungarn und Maccabi Tel Aviv aus Israel. In der Europa-League-Qualifikation trifft der FC Zürich entweder auf Skonto Riga aus Lettland oder Slovan Liberec aus Tschechien. Und der FC Thun spielt gegen Sparta Prag oder Häck in Göteborg, wenn Thun sich im Rückspiel der zweiten Runde qualifiziert. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 7.903 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.530 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,60 gehandelt und der Dollar zu 94,08 Rappen.
Info 3 Abend.
In Kairo wird die Situation also wieder ungemütlich. Wieder sind Demos im Gang. Das Militär hat klar gemacht, dass es nur friedliche Proteste duldet. Die Muslimbrüder fordern immer noch die Freilassung des gestürzten Präsidenten Mursi aus der Militärhaft und seine Rückkehr ins Amt. Sie demonstrieren seit Tagen an einer Straßenkreuzung im Vorort Nasr City. Dort haben tausende Mursi-Anhänger eine Zeltstadt und Bühnen errichtet als Gegenpol zum Tahrir-Platz. Journalisten ist der Zutritt zum Camp verboten. Unser Sonderkorrespondent Matthias Kündig hat sich deshalb mit einem ägyptischen Journalisten getroffen, der das Demonstrationscamp der Muslimbrüder mehrmals besucht hat.
General Assisi, verschwinde. Mursi ist mein Präsident, wird skandiert.
Allahu Akbar!
Bei seinem ersten Besuch mit einem britischen Filmteam auf dem Platz hingen ausschließlich Transparente zur Unterstützung Mursis. Seither sind viele ersetzt worden durch Slogans, die den Militärputsch verurteilen, Demokratie und Menschenrechte fordern. Mohamed Galat vermutet wohl für die westlichen Kameras.
And they're trying to decrease the number of Morsi's pictures and banners in the square and replace it with banners.
Für seine Anhänger habe Morsi Heiligenstatus. Aus Lautsprechern tönten unablässig religiöse Parolen. Geschickt werde mit Worten manipuliert, ist Mohamed aufgefallen. Zum Beispiel die Wörter Rechtmäßigkeit und islamisches Recht, die sich im Arabischen nur leicht unterscheiden, würden missverständlich verwendet.
The word legitimacy and the Islamic law is the same word, just one letter versed. Sharia and Sharia. It's very close, so they are trying to mix it in this way.
Diese Vermischung von Religion und Politik erkläre auch die anhaltende Mobilisierungskraft der Muslimbrüder. Alle, mit denen er gesprochen habe, seien zuversichtlich, mit der Hilfe ihres Glaubens würden sie in wenigen Tagen ihr Ziel erreichen, die Rückkehr Mursis in den Präsidentenpalast.
When you talk to someone there, it's a matter of days. Because we are stronger, we have faith, we believe in something, we are fighting for a cause.
Dass sie in den ägyptischen Medien und weiten Teilen der Bevölkerung mittlerweile pauschal als Terroristen bezeichnet werden, löse bei Morsi-Anhängern Hohn und Spott aus. Eine Frau streckte ihm einmal einen Apfel hin und sagte, das ist meine Waffe, deshalb bin ich eine Terroristin. Die ägyptischen Medien verbreiten täglich Schauergeschichten über das Demonstrationscamp der Islamisten. Einem Dieb sei die Hand abgehackt worden oder Ausländer würden bedroht. Unsinn, sagt Mohamed Galat, der den politischen Islam entschieden ablehnt. Sein Filmteam sei bei den Mursi-Anhängern stets freundlich empfangen worden. Auf dem Tahrir-Platz hingegen würden westliche Journalisten als US-Spione beschimpft.
Because in Tahrir, for example, the first thing they ask us, are you Americans? In very aggressive voice.
Seit Stunden geht in Kairo das Gerücht um, die Armee werde morgen das Camp gewaltsam auflösen. Mohamed Galat ist überzeugt, dass dies in einem Blutbad enden würde. Eine gefährliche neue Ausgangslage würde entstehen.
Info 3 Abend.
Immer bevor die deutsche Kanzlerin in die Ferien fährt, gibt sie den Medien nochmals ausführlich Auskunft. Das war heute wieder der Fall und das Thema, das im Zentrum des Interesses stand, war die sogenannte Datenaffäre. Die Frage, ob Deutschland von den USA flächendeckend ausgespäht werde, steht im Moment im Zentrum des Wahlkampfes. Viele meinen, das Thema könnte der Kanzlerin und ihrer Partei noch gefährlich werden. Kasper Selke aus Berlin.
Angela Merkel bemühte sich klar und entschlossen aufzutreten, auch wenn sie längst nicht alle Fragen beantworten konnte oder wollte, die ihr speziell zum Überwachungsprogramm PRISM gestellt wurden. Die zentrale Frage sei nicht Details darüber, welches Programm wie arbeite, sondern es gehe um etwas anderes, nämlich um die Frage, ob die deutschen Bürger, Bürgerinnen sich noch auf den Schutz ihrer Persönlichkeit, ihrer Privatsphäre verlassen könnten. Es gehe für Sie, Merkel, bei diesem Thema letztlich um die Frage:
Gilt auf deutschem Boden deutsches Recht? Gilt bei uns das Recht des Stärkeren oder die Stärke des Rechts?
Das ist eine sehr entschiedene Stellungnahme und gleichzeitig ein wenig versteckter Vorwurf gegenüber den amerikanischen Verbündeten und deren Aktivitäten. Gleichzeitig formulierte Merkel aber ähnlich entschieden gegenüber der deutschen Opposition, dass es hier nicht reiche, einfach auf den Tisch zu hauen, sondern dass es jetzt wichtig sei, sich mit den Alliierten zusammenzusetzen, diese Dinge genau abzuklären und Lösungen zu finden, die auch dem Sicherheitsbedürfnis der Amerikaner wie auch den eigenen Sicherheitsbedürfnissen in Sachen Terrorbekämpfung genügten. Wichtige Fragen hat Merkel nicht beantworten können oder wollen. Ob sie das Thema Datenschnüffelei mit diesem Auftritt heute hat entschärfen können, muss sich erst noch weisen. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass das Vertrauen der Wählerschaft in diese Kanzlerin bei allen offenen Fragen und allen offenen Problemen nur sehr schwer zu erschüttern ist. Ihre Umfragezahlen und die ihrer Partei sind nach wie vor hervorragend. Denn eines billigen der Kanzlerin fast alle zu. Sie kämpft fast ohne Pause und in aller Ruhe an unzähligen Fronten. Ihre Antwort heute auf die Frage im Hinblick auf ihre kurzen Ferien, ob sie sich überhaupt je erholen könne.
Mit der Erholung bei der Bundeskanzlerin ist es so, dass der sicherste Weg sowieso der ist, dass man sich während der Arbeit erholt. Dann hat man immer sichere Erholung.
Eine Randbemerkung, aber sie zeigt genau etwas von dem, was die Leute an dieser Frau hier so mögen.
Info 3 Abend.
Man muss denken können wie ein Schaf. Das sagt der Thurgauer Hirte Samuel Sutter, der zusammen mit seinen Schafen auf der Alp Rappental im Goms lebt und dem es gelungen ist, Angriffe von Wölfen abzuwehren, und zwar mit der Methode, mit der es italienische Wanderhirten tun, mit Hunden und Manpower. Doch der junge Thurgauer Hirte, der den Walliser Schäfen mitten im Wolfsgebiet beweisen wollte, dass Wölfe und Schafe beide Platz finden in den Alpen, ist nun trotz der Erfolge in Ungnade gefallen. Priska Dellberger weiß weshalb.
Es ist der Schlusspunkt einer Geschichte, die eigentlich gar nicht gut enden konnte. Auf der einen Seite der Thurgauer Hirt, der seine Schafe nie aus den Augen ließ, nicht einmal in der Nacht. Für ihn ist eine Koexistenz von Wölfen und Schafen möglich. Auf der anderen Seite die Walliser Schäfer, die sich größtenteils seit Jahren schon erbittert gegen die eingewanderten Wölfe wehren. Nun steht Aussage gegen Aussage. Der Hirt Samuel Suta beklagt sich über mangelnde Unterstützung und die Schafzuchtgenossenschaft von Ernen im Goms behauptet, er habe zu hohe Anforderungen gestellt und Unwahrheiten verbreitet. Bereits morgen Samstag soll ein anderer Hirt auf der Gommer Alp arbeiten. Dieser wird allerdings keinen Herdenschutz gewährleisten. Seine Aufgabe ist es einzig, die Schafe von der benachbarten Rinderalp fernzuhalten. Offen ist, was dies bedeutet, wenn der Wolf erneut angreift. Und dies ist, sagt die zuständige Wildhut, wohl nur eine Frage der Zeit. Denn inzwischen sind bei genetischen Tests 3 Wölfe im Oberwallis nachgewiesen worden. Bisher entschädigt der Kanton Wallis gemeinsam mit dem Bund jeden Bauern, der durch Wolfsangriffe zu Schaden kommt. Die Entschädigungen variieren je nach dem Wert des gerissenen Tieres zwischen ein paar hundert und mehreren tausend Franken. Und sie werden ausbezahlt, unabhängig davon, ob die Schafe vor Raubtieren beschützt wurden oder nicht. Allerdings besteht die Möglichkeit, diese Entschädigungen drastisch zu kürzen. Der Kanton Graubünden beispielsweise hat von diesem Recht bereits mehrmals Gebrauch gemacht. Bei der Walliser Dienststelle für Jagd und Wildtiere heißt es heute, das sei auch in diesem Fall eine Option. Falls es zu Wolfsrissen kommt, will der Walliser Jagdverantwortliche prüfen, ob die Schäfer im Goms den bestmöglichen Schutz ihrer Herden bewusst verhindert haben und allenfalls die Entschädigungen um bis zu 80% kürzen. Gut möglich also, dass das Zerwürfnis zwischen dem Thurgauer Hirten und den Walliser Schäfern Konsequenzen nach sich ziehen wird und die Schafzuchtgenossenschaft aus dem Goms am Ende dieses Sommers mit großen finanziellen Einbußen dasteht.
Das war Info 3 am Freitagabend. News und Hintergründe kompakt. Online gibt's die Sendung unter srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.